Ab Montag will Sachsen in einen harten Lockdown. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und das heißt für die Schulen, sie bleiben erstmal geschlossen. Darüber hat Ministerpräsident Kretschmer gerade in einer Pressekonferenz informiert. Und der formale Beschluss dazu soll dann am Freitag im Kabinett erfolgen. Das erste Bundesland will also wieder flächendeckend die Schulen schließen und verkündet das, ausgerechnet könnte man sagen, am Tag der Bildung. Der ist nämlich heute. Und um diesen Tag der Bildung soll es heute hier bei uns gehen. Außerdem sprechen wir über die TIMSS-Studie für Grundschüler, die heute vorgestellt wurde. Ich bin Mathis Jungblut, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Internationale Vergleichsstudien zum Können von Schülerinnen und Schülern, die gibt es ja in einigen Bereichen. Und heute schauen wir mal auf die TIMSS-Studie. TIMSS steht dabei für Trends in International Mathematics and Science Study. Dabei geht es um Grundschulwissen in Mathematik und in den Naturwissenschaften, also in Sachkunde. Die Grundidee ist leicht erklärt. Die Länder der Erde sollen voneinander lernen, wie gute Bildung funktionieren kann. Heute wurde die aktuelle TIMSS-Studie in Berlin vorgestellt. Und bevor wir uns mit den Ergebnissen befassen, erklärt unser Hamburger Landeskorrespondent Axel Schröder, wie die Studie durchgeführt wurde. Denn in diesem Jahr hat die Uni Hamburg erstmals die Federführung der Studie übernommen.
Alle 4 Jahre erscheint die TIMSS-Studie. Alle 4 Jahre werden darin das Mathematikwissen und die Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern abgefragt. Die Schülergenerationen wechseln, die Fragen bleiben, zumindest weitgehend die gleichen, erklärt Professor Knut Schwippert.
Dadurch ist es kein Längsschnitt der Person, wie sich die Kinder entwickeln, sondern es gibt uns eine Momentaufnahme über das Bildungssystem. Systemmonitoring oder Bildungsstudien, groß angelegte Schulvergleichsstudien, das sind Synonyme.
Knut Schwippert von der Uni Hamburg leitet den deutschen Forschungsteil der internationalen Studie. Über 300.000 Kinder in 58 Ländern werden für die TIMSS-Studie befragt. Grundschülerinnen und Schüler aus Südkorea, aus den USA oder Bahrain, aus Polen, der Ukraine und Südafrika, Taiwan oder Singapur treten quasi in Mathematik und Naturwissenschaften gegeneinander an.
In Deutschland und eigentlich in jedem Land, so ungefähr kann man sagen, werden 4.000 Schülerinnen und Schüler befragt. Die werden anhand einer sogenannten Zufallsstichprobe ausgewählt, sodass wir die Befunde wirklich auf Deutschland generalisieren können.
Für die TIMSS-Studie wird aber nicht allein die Schülerschaft getestet und befragt, sondern auch ihr Umfeld, ihre Lernumgebung. Auch die Eltern und das Lehrpersonal nehmen an den Befragungen teil.
Also wie sie den Unterricht machen, was Schwerpunkte sind, wie sie mit der Klassenführung umgehen, wie sie die Kinder individuell fördern und ähnliche Fragen werden dort gestellt. Aber so ein Kompetenztest der Lehrkräfte, das machen wir nicht.
Am deutschen Teil der Studie sind neben der Uni Hamburg noch das Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik beteiligt, die Universität Dortmund und das Frankfurter Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Eine Schwierigkeit beim Ländervergleich seien natürlich die unterschiedlichen Lernkulturen in verschiedenen Regionen, so Knut Schwippert. In den Golfstaaten gäbe es zudem noch recht wenig Untersuchungen zu Bildungsthemen.
Weil die aber auch eine ganz andere Wissensvermittlungskultur haben, auch ne? Sehr viel über Erzählungen zum Beispiel dort auch vermittelt wird. Und da muss man sich schon überlegen, wenn man sich mit denen vergleicht, was wirklich sozusagen die gemeinsame Basis ist. Und deswegen sind wir natürlich als Deutsche sehr froh, dass wir so reichhaltige Teilnahme von Ländern aus der EU haben, wo uns sozusagen der augenscheinliche Vergleich aufgrund des kulturellen und historischen Hintergrunds dann einfacher fällt.
Und auch innerhalb Europas, trotz ähnlicher Lerntraditionen, müsse immer sehr genau hingeschaut werden, ob die Ergebnisse der TIMSS-Studie dann auch eine Übertragbarkeit auf das eigene Bildungssystem möglich machen.
Wir machen aus dem deutschen Bildungssystem nicht ein finnisches. Da haben wir ganz andere Traditionen in der Lehrerausbildung, in der Rekrutierung, wer bewirbt sich auf die Studienplätze und so weiter. Und deswegen bei solchen Vergleichen muss man immer darauf achten, dass die Referenz, die man mit in den Blick nimmt, angemessen ist oder tatsächlich auch benennt, was das Vergleichskriterium ist, damit das nicht beim Schauen über den internationalen Tellerrand nicht zu Kurzschlüssen kommt.
Der Blick über diesen Tellerrand hat in den letzten Jahren gezeigt, die deutschen Grundschülerinnen und Schüler sind zumindest in Mathematik und den Naturwissenschaften keineswegs ganz vorn dabei, sondern finden sich im Mittelfeld. Die Nase vorn hatte dagegen die Schülerschaft in ostasiatischen Ländern, in Skandinavien oder in Russland.
Ein Beitrag von Axel Schröder. Und über die aktuelle TIMSS-Studie, die heute in Berlin ja vorgestellt wurde, kann ich sprechen mit Knut Schwippert, dem Studienleiter, den wir gerade im Beitrag schon gehört haben. Und ich habe Herrn Schwippert vor der Sendung gefragt, was für ihn die zentralen Erkenntnisse der Studien sind.
Die zentrale Erkenntnis ist, dass Deutschland weiterhin international im Mittelfeld ist und dass es uns leider nicht gelingt, trotz starkem Bemühen substanziell die Schülergruppe mit schwachen Leistungen stärker zu fördern. Diese Teilgruppe ist in den letzten 12 Jahren praktisch gleich geblieben, obwohl unter sozusagen große Bemühungen angestrengt werden, das zu machen. Man muss allerdings auch beachten dabei, dass sich die Zusammensetzung der Schülerschaft geändert hat über die Zeit. Das heißt, wir haben mehr Herausforderungen für die Lehrkräfte in den Schulen, sodass man das Verharren auf demselben Niveau nicht zu streng negativ bewerten sollte. Aber dennoch ist der Anspruch doch da, den großen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die möglicherweise in der weiterführenden Schule den Anschluss verlieren könnten, doch deutlich zu verringern.
Ja, interessant fand ich ja die Formulierung, die Schülerinnen und Schüler zeigen stabile Leistungen im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Heißt ja irgendwie auch, das wird nicht besser,
ja,
was Sie ja gerade gesagt haben.
Aber auch nicht schlechter.
Sozusagen. Auch nicht schlechter.
Ja.
An welchen Stellschrauben müsste denn noch gedreht werden?
Das ist ein zentraler Befund, den wir empfehlen, ist tatsächlich die Diagnostik bei Lehrkräften. Dass man sagt, wir müssen Schülerinnen und Schüler individueller dort abholen, wo sie stehen und sehen, welche Stärken sie schon haben, um die dann weiterzuführen auch. Das ist im Wesentlichen, dazu brauchen die Lehrkräfte, wie gesagt, einerseits ein größeres Repertoire an individueller Diagnostik, aber auch mit einer praktikablen und anwendbaren Repertoire an Fördermöglichkeiten auch. Da sind nicht nur die Schulen selber, sondern auch die Lehrkräfte ausbildenden Institutionen auch gefragt.
Durchgeführt wurde die Studie ja 2019, also im Jahr vor Corona. Wie aussagekräftig sind denn diese Daten heute überhaupt noch?
Für 2019 sehr. Das werden wir sehen, welche Ergebnisse oder welche Veränderungen sich ergeben. Es steht zu befürchten, dass durch die zum Teil im Frühjahr doch längere Abstinenz von Schülerinnen und Schülern von der Schule die Leistungsspreizung, die wir haben, stärker aufgeht, weil Schülerinnen und Schüler zum Teil zu Hause nicht so gefördert werden können, wie sie es in der Schule können. Und das steht im Raum. Man wird sehen bei der nächsten TIMSS-Untersuchung im Jahr 2023, ob das noch nachwirkt. Aber da jetzt eine zuverlässige Prognose abzugeben, das wäre sehr spekulativ.
Ja, die Leopoldina hat ja heute auch nochmal verschärfte Bedingungen und Maßnahmen gefordert, unter anderem ja auch eine Aufhebung der Schulpflicht bis Weihnachten.
Ja.
Und was verändert Corona denn an diesem internationalen Vergleich? Also es ist schwer, in die Glaskugel zu schauen, aber Deutschland kommt ja eigentlich ganz gut durch die Krise im Vergleich. Könnte es da deutliche Veränderungen in der Rangliste geben?
Das werden wir sehen. Also das ist wirklich, ich bin so ein dröger Empiriker, ne? Also da mit solchen Spekulationen tue ich mich sehr schwer. Also wir haben jetzt schon gesehen, das kann ich aus TIMSS herausziehen, dass die teilnehmenden Staaten zum Teil unterschiedlich gut mit der Umstellung der Testung auf Computer zurechtgekommen sind. Ich kann jetzt keine speziellen Staaten nennen, aber wir wissen aus den Analysen, dass einigen das leichter, einen schwerer gefallen ist. Deutschland liegt so im Mittelfeld. Und interessant ist sicherlich, einmal auf die Staaten zu schauen, die relativ wenig Probleme bei der Umstellung haben, um zu sehen, wie entwickeln die sich fort in der näheren Zukunft. Die Stichproben, die dafür gezogen wurden, die wurden zur Korrektur der Computerumstellung genommen. Die sind aber nicht geeignet, um für Länder genau diesen Modus-Effekt zu benennen. Da wird man noch auf andere Untersuchungen zurückgreifen müssen.
In diesem Jahr wurde ja so viel digital unterrichtet wie noch nie zuvor. Wenn wir mal bei Corona und im Corona-Jahr bleiben, kommen wir mal grundsätzlich zum Mathe- und naturwissenschaftlichen Unterricht. Welche Chancen liegen denn da? Sehen Sie da großes Potenzial, was noch ausgeschöpft werden kann?
Also was die Individualisierung des Unterrichts angeht, ja. Ich denke, dass da noch Möglichkeiten der Entwicklung ist, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den Lehrkräften. Wir werden ansetzen müssen, wie ich vorhin schon sagte, bei der Ausbildung der Lehrkräfte, aber auch bei der Fort- und Weiterbildung an der Stelle. Auf der Pressekonferenz wurde ja auch gesagt, dass auch gesetzt wird für die Individualisierung des Unterrichts durch digitale Medien. Das kann natürlich nur gelingen, wenn auch die Konzepte, also auch das, was die Lehrkräfte das einbinden, tatsächlich damit auch Schritt hält. Und das wird eine Baustelle sein.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es in der nächsten TIM-Studie 2024 erscheint, die keine großen Corona-Einbrüche festzustellen sind. Über die aktuelle Studie konnte ich sprechen mit Knut Schwippert von der Uni Hamburg. Er hat die Studie geleitet und war heute auch bei der Vorstellung dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben ja gerade gehört, dass Deutschland verhältnismäßig gut durch die Krise kommt. Und für die Schulen bestätigen das die Zahlen der KMK vom vergangenen Donnerstag. Demnach sind in Deutschland derzeit nur 3% der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und können demnach nicht am regulären Unterricht teilnehmen. International sieht das ganz anders aus. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hat da heute neue Zahlen vorgestellt. Peter Mücke weiß mehr.
Schon vor Ausbruch der Pandemie habe es eine Lernkrise auf der Welt gegeben, sagt Robert Jenkins, der Bildungsexperte von UNICEF. Corona habe diese Krise noch weiter verschärft. Derzeit könne jedes fünfte Kind auf der Welt nicht in der Schule unterrichtet werden. Und das hat Folgen. Lernerfolge seien durch die Schulschließungen gefährdet. Viele Kinder litten psychisch darunter, nicht mehr zur Schule gehen zu können. Und physisch dadurch, dass vielerorts auch die Schulmahlzeiten wegfallen, besonders in den ärmeren Ländern. Dort gibt es oft auch keine Möglichkeit, auf Online-Unterricht umzusteigen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen befürchtet, dass aufgrund der Pandemie 24 Millionen Kinder weltweit die Schule ganz abbrechen müssen. Jenkins appellierte an die Regierungen, bei einem notwendigen Lockdown die Schulen als letztes zu schließen und anschließend als erstes wieder zu eröffnen. In Westeuropa werde dieser Rat weitgehend befolgt, während in Zentralamerika viele Schulen geschlossen seien. Selbst in den USA sind vielerorts Restaurants, Bars und Geschäfte geöffnet. Schulen müssen aber geschlossen bleiben.
Tag der Bildung ist heute, aber man könnte auch von einem Jahr der Bildung sprechen. Denn lange wurde in der Politik nicht mehr so oft und so intensiv über Bildung und Schule diskutiert wie in diesem Jahr. Aber eine Gruppe kommt bei den Schulgipfeln und KMK-Sitzungen meistens ja nicht zu Wort, und zwar die, die es am meisten betrifft. Deswegen hat sich der Stifterverband im Sommer gedacht, wir wollen hören, was Jugendliche zur aktuellen Corona-Situation hier in Deutschland zu sagen haben. Das hat mir Ulrike Leikow vom Stifterverband erzählt.
Es sind ja im Zuge der Corona-Pandemie ganz viele Studien erschienen, die sich vor allen Dingen mit der Frage befasst haben, wie funktioniert Schule für Jugendliche. Wir fanden das ein bisschen schade, weil wir so den Eindruck hatten, die Jugendlichen werden damit so ein bisschen auf ihre Rolle als Schülerinnen und Schüler reduziert und man spricht weniger mit ihnen selbst als vielmehr über sie. Und deswegen haben wir gedacht, wir würden es gerne anders machen und haben Jugendliche aus unseren Akademien eingeladen, mit uns gemeinsam eine Jugendumfrage zu gestalten.
Herausgekommen ist dann eine Umfrage unter fast 3000 Schülern, die meisten zwischen 15 und 17. Und die Ergebnisse bestätigen ziemlich genau das, was sich Leikow und ihre Kollegen im Vorfeld vorgestellt haben, denn die Schüler fühlen sich nicht wahrgenommen.
Dabei kam heraus, dass zwar die politischen Themen, die den Jugendlichen wichtig sind, durchaus Aufmerksamkeit bekommen, also sogar zum Teil mehr als vor Corona, aber dass eben ungefähr die Hälfte gesagt hat, das Engagement ist einfach viel schwieriger als vor Corona. Die Umfrage hat gezeigt, dass sich sehr viele Jugendliche viel stärker einsam fühlen als vor Corona, dass viele viel mehr Verantwortung tragen, also sprich für sich selbst, also für ihre Lernprozesse zum Beispiel, aber auch in der Familie, einfach die Verantwortlichkeiten haben zugenommen.
Diese Umfrage, da waren sich Leikow und ihre Kollegen schnell einig, das soll es nicht gewesen sein. Denn viele Teilnehmer der Umfrage wurden anschließend zu einer Tagung eingeladen.
Wir haben nach der Umfrage uns mit unseren Jugendlichen, die wir als Experten gewonnen hatten, nochmal zusammengesetzt, haben uns die Ergebnisse angeguckt und haben entschlossen, das nochmal in einem größeren Kreis mit Jugendlichen zu diskutieren, die dazu Bereitschaft signalisiert hatten in der Umfrage, haben die dann eingeladen und haben mit rund 55 Jugendlichen uns die Ergebnisse angeschaut und haben in Kleingruppen zentrale Forderungen entwickelt, die die Jugendlichen wichtig finden und die sie mit Vertretern der KMK und aus der Wissenschaft und aus Schule diskutieren werden.
Und dann wollen wir jetzt mal mit zwei Teilnehmern der Tagung selbst sprechen, die da vom Stifterverband organisiert wurde. Hallo Elias, hallo Chema.
Hallo.
Ihr seid ja beide bei der Podiumsdiskussion gleich dabei. Mit welcher wichtigsten Forderung geht ihr denn in diese Veranstaltung?
Also wir haben gleich bei der Podiumsdiskussion drei Hauptthemen: Mental Health, Digitalisierung und politische Teilhabe. Und darunter kann man vermutlich auch die anderen Forderungen so packen.
Ihr habt ja gerade gesagt, ihr fordert stärkere politische Teilhabe, zum Beispiel ja auch in Form von Feedback zur Situation an den Schulen, aber auch eine Absenkung des Wahlalters auf 16. Wurde eure Stimme da in der Corona-Zeit nicht genügend gehört? Habt ihr das Gefühl?
Man kann allgemein sagen, dass zwar sehr viel über Jugendliche gesprochen wird und auch gesprochen wurde, aber mit uns selber wurde nicht gesprochen. Und man hört nur ganz wenig die Stimmen von Jugendlichen selbst. Und deshalb stellen wir diese Forderungen ja auch selber. Also es gibt sicherlich ganz viele Erwachsene, die etwas dazu gesagt haben oder noch zu sagen hätten. Aber es ist ganz wichtig, dass wir Jugendliche auch einfach mal selber Forderungen stellen und mit uns kommuniziert wird auf Augenhöhe.
Genau, und dazu überhaupt miteinander zu diskutieren und darüber zu sprechen, wie es uns im Allgemeinen geht, vor allem in der Corona-Pandemie. Der Tag der Bildung gibt halt eben diesen Raum, dass diese Forderungen auch gehört werden.
Es ging ja in den letzten Monaten auch viel darum, dass sich junge Menschen nicht an Corona-Regeln halten würden. Zum Beispiel wurden dann irgendwelche illegalen Partys in Berlin genannt, aber auch viele andere Situationen, bei denen sich junge Leute ja unverantwortlich verhalten und deshalb für die steigenden Corona-Zahlen verantwortlich gemacht wurden. Fühlt ihr euch da fair behandelt oder seht ihr das ja sehr pauschalisierend sozusagen euch gegenüber?
Also ich sehe das sehr pauschalisierend den Jugendlichen gegenüber, weil wir einfach natürlich keine homogene Gruppe sind, aber man spricht in der Öffentlichkeit ja auch nicht über die Erwachsenen, die sich nicht an Corona-Regeln halten. Es gibt natürlich Altersgenossen von uns, die sich nicht an Corona-Regeln halten, aber es gibt auch einfach die Mehrheit, die sich an Corona-Regeln hält, die ihren Kontakt mit Freundinnen und Freunden eingeschränkt hat. Und da fühle ich mich persönlich überhaupt nicht fair behandelt, weil immer sowas Großväterliches in den Ansprachen an Jugendliche bei rüberkommt, wenn uns zum 10. Mal erzählt wird, dass wir nicht feiern sollen. Das sollte mittlerweile wirklich jedem klar sein.
Viele Forderungen drehen sich ja um die Digitalisierung von Schule. Das ist ja nach der Erfahrung dieses Schuljahrs ja auch irgendwie naheliegend. Aber ich finde zum Beispiel interessant, ihr habt es ja gerade auch angesprochen, dass ihr euch für einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Hilfe einsetzt oder auch mentale Gesundheit. Wie kam das zustande? Ist das was ihr auch täglich erlebt in der Schule oder wie seid ihr da darauf gekommen?
Ja, genau, das war auch sehr interessant. Und zwar ist es ja auch so, dass wir als Schüler und Schülerinnen von der Pandemie betroffen sind. Und demnach haben auch mehr als die Hälfte der Teilnehmenden in der Umfrage angegeben, größere Zukunftssorgen zu haben als zuvor und haben auch von einem gestiegenen Leistungsdruck berichtet. Hinzu kommt, dass das Gefühl der Einsamkeit unter den Befragten zugenommen hat oder auch generell unter den Jugendlichen im Allgemeinen. Und gepaart damit, dass es über der Hälfte schwerfällt, darüber zu sprechen, wie es einem geht, haben wir auch viel über Mental Health, also mentale Gesundheit, persönliches Wohlbefinden in der Tagung gesprochen und wünschen uns demnach, dass das Thema Mental Health eine größere Rolle in der Gesellschaft spielt, aber auch in der Schule und es mehr thematisiert und aufgeklärt wird, damit es normaler und einfacher wird, sich zu öffnen und über sein persönliches Wohlbefinden zu sprechen und dass es dann somit nicht mehr als Schwäche gesehen wird in der Gesellschaft.
Ja, dann wünsche ich euch, dass ihr auf dem Podium Gehör findet und sage danke, dass ihr vorab schon mal mit uns gesprochen habt. Zum Tag der Bildung waren das Chema El-Mariouti und Elias Margeron und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wer das Podium verfolgen möchte, ab 15 Uhr wird es auf YouTube gestreamt und auch auf tagderbildung.de kann man das Ganze verfolgen. Homeschooling statt Präsenzunterricht, Lernsoftware statt Bücher. Das digitale Lernen hat Corona-bedingt einen kräftigen Schub bekommen. Darüber berichten wir ja hier schon das ganze Jahr über. Und das wurde jetzt auch statistisch belegt. Das Statistische Bundesamt hat nämlich Zahlen veröffentlicht. Die sagen, fast 2/3 der Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren haben im ersten Quartal mit Lehrern oder Schülern über digitale Lernplattformen oder ähnliche Portale kommuniziert. Im Vorjahreszeitraum waren das nur 8%. Und auch bei Schülern ab 16 nahm die Nutzung zu, da verdoppelte sich der Anteil der Schüler, die eine Lernplattform genutzt haben. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Mathis Jungluth. Danke fürs Zuhören.